Wahrheit ist nicht ein Begriff, so, ein Begriff von der Art des, sagen wir mal, Zinssatz, ja, wenn wir schon bei der Ökonomie sind, Zinssatz oder Anlagenausschüttung oder Obligationspapiere oder sowas, das sind Begriffe, die fachmäßig terminiert sind, was eine Obligation ist oder sowas ähnliches, das steht im Gesetzbuch, wir haben das so definiert und das muss bestimmten Kriterien sozusagen genügen. So ähnlich können wir in der Logik auch Sätze definieren. Wir können ein relatives Maximum definieren oder Omega-Widerspruchsfreiheit oder sowas können wir definieren. Und da wird uns niemand dreinreden. Wahrheit ist nicht von dieser Art. Hier sind wir in der natürlich im Territorium der Philosophie. Wahrheit ist etwas, was alle Leute, mit denen ich rede, irgendwie schon verstehen müssen, weil sonst wäre sozusagen greifbare Schwierigkeiten haben. Nicht? Wenn ich, um es mal scharf, aber glaube ich nicht zu scharf zu sagen, mit einer Person versuche zu reden, die absolut kein Verhältnis zur Wahrheit hat, dann wäre ich ein gröbere Probleme kommen, was so weit gehen kann, dass ich sie nicht mehr als Person wahrnehme. Nicht? Da gibt es natürlich Margen der Toleranz. Das heißt, wir sind in der Philosophie damit konfrontiert, dass wir schon ein funktionierendes Verständnis von Wahrheit haben und das, was der Philosoph jetzt machen muss, sich ausweisen muss angesichts dieser Intuition. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich definiere da jetzt, Wahrheit ist die Variablenbelegung so und so auf so und so, Wahrheit ist eine Erfüllungsrelation von bestimmten Reihen von formalen Konstrukten unter bestimmten Bedingungen, dann wird die Reaktion die sein, dass man sagt, du kannst natürlich irgendwas definieren, das sei dir unbenommen, aber was das mit Wahrheit zu tun hat, kann ich überhaupt nicht sehen. Unter dem Strich heißt das, Taske beginnt damit, dass er sagt, wir brauchen eine adäquate Definition von Wahrheit. Wir müssen zwar so eine Definition geben, was ich kurz jetzt angedeutet habe mit der Mengentheorie, ist ein Ausblick darauf, dass der Tarski unter anderem dann anbietet, eine mengentheoretisch formulierbare Formalisierung des Prädikates wahr für bestimmte wohldefinierte Sprachen. Das bietet er an, das ist dann der zweite Schritt. Bevor er zu diesem Schritt kommt, sagt er aber, damit ich euch verkaufen kann, dass das eine Formalisierung des Wahrheitsbegriffes ist, muss ich sozusagen euer Einverständnis dafür wecken, dass das, was ich dann tun werde, auch wirklich adäquat ist. Adäquat nämlich meinem und eurem Wahrheitsverständnis, was ihr mit dem Begriff Wahrheit verbindet. Also das heißt, es gibt die Forderung der formalen Adäquatheit der Wahrheitsdefinition und es gibt die Forderung der materialen Adäquatheit der Wahrheitsdefinition und der formalen Korrektheit der Wahrheitsdefinition. Auf diese Art und Weise will er das die doppelte Aufgabe lösen, einerseits sich einzuklinken in einen philosophisch und allgemein wissenschaftlichen Problemzusammenhang mit Wahrheit, wo wir schon wissen, was Wahrheit ist. Und zweitens aber, nachdem er sich darin eingeklinkt hat, logisch, formal, semantisch etwas vorzuschlagen, was sich dazu eignet, diese Intuition des Wahrheitsbegriffes zu präzisieren und für die Arbeit mit Sinnsystemen. Und für Taski sind das formale Sprachen, formale Sinnsysteme einzusetzen. Was er darum vorschlägt, ist einerseits, das ist die Antwort auf das erste Problem der materialen Adäquatheit, die sogenannte Konvention W oder Konvention T for Truth, die Taski-Konvention, das ist eine Konvention und keine Definition. Das ist die Konvention, die er vorschlägt, um zu sagen, okay, ich linke an euer Wahrheitsverständnis. Und gegeben diese Konvention, das ist der zweite Schritt, den er anbietet, gegeben diese Konvention gebe ich euch jetzt eine Definition, und diese Definition bezieht sich auf den Begriff der Wahrheit und definiert und sozusagen produziert für diesen Begriff der Wahrheit ein formal korrektes Erklärungsschema, Erklärungsmuster. Und das beides wird so verbunden. Ich sage es jetzt nochmal ganz ohne die Details. Meine Definition wird dann, die Definition des Begriffs Wahrheit, wird dann zufriedenstellend ausfallen, wird, also formal korrekt muss sie sowieso sein, aber wird auch material adäquat sein können, wenn meine Definition in der Lage ist, für gegebene Sprachen alle die Sätze als Konsequenz zu produzieren, die nach der Konvention der Wahrheit, nach der Konvention, die wir angenommen haben, nach dieser Konvention wahr genannt werden sollten. Also wir haben eine Konvention, nach dieser Konvention haben wir intuitiv bestimmte Vorgaben, was sozusagen welche Bedingungen das Wahrheitsprädikat für bestimmte Sprachen erfüllen muss. Und wenn wir jetzt eine Definition haben, von der wir zeigen können, dass alle diese Bedingungen durch diese Definition erfüllt sind, dann können wir sagen, dass diese Definition der Konvention entspricht. Das ist der allgemeine Rahmen. Die erste Geschichte mit der Konvention geht in Richtung Philosophie klarerweise, und das zweite geht mehr in Richtung, in dem Fall, formaler Semantik, und beides werden wir uns ansehen, wenn wir auch die formale Semantik, in der das also sehr, sehr wirksam geworden ist, erst im nächsten Semester genauer anschauen können. Was ist jetzt die Tarski-Konvention? Zurück zu Beckermann, der das beschreibt, den Anfang dieses Tarski-Artikels, auf den ich hingewiesen habe. Eine wahre Aussage ist eine Aussage, welche besagt, dass die Sachen sich so und so verhalten, und die Sachen verhalten sich genau so und so. Mit anderen Worten, ein Satz S ist genau dann wahr, wenn es so ist, wie er besagt, beziehungsweise wenn S besagt, dass P und P. Also Tarski beruft sich für diese Formulierung auf Aristoteles, und es ist ja tatsächlich eine nachvollziehbare Intuition, dass man sagt, wenn man jetzt das vorherige Beispiel von Verstehen und Erklären heranzieht, jemand kommt in den Raum und sagt, das ist wahr, sieht einen Satz, ja, kommt in den Raum, sieht einen Satz, hier steht eine Mineralwasserflasche, und sagt, ja, der Satz stimmt, und ich frage die Person, was heißt das? Was heißt das? Ich verstehe nicht, dass du sagst, das wahr verstehe ich nicht. Ich verstehe den Gebrauch von wahr in deiner Aussage nicht. Und an der Stelle erkläre ich, und ich erkläre, wie erkläre ich es, dass der Satz, hier steht eine Mineralwasserflasche, wahr ist. Ich erkläre es so, dass ich sage, na, da steht eine Mineralwasserflasche. Der Satz, eine Mineralwasserflasche steht hier, ist wahr, dann, wenn da die Mineralwasserflasche steht. Das ist durchaus im Wittgensteinschen Sinn eine völlig gängige Erklärung der Gebrauchsweise von wahr in diesem Zusammenhang. Das ist das, was dahinter steht, dass der Satz so sagt, dass es irgendwie ist, und es ist so. Nun, in einer gewissen Weise fühlt man sich natürlich gefoppt. Also das ist die Sache, die jetzt hier interessant und schwierig wird. Ne? Man fühlt sich natürlich dadurch gefoppt, dass man hier eingeladen wird zur Erklärung von Wahrheit, von Sätzen, in etwas einzutreten, was so aussieht wie eine Zirkularität. Nicht? Ich habe den Satz und ich muss den Satz verstehen, aber das stimmt schon jetzt nicht. Also ich habe den Satz und das, was ich verwende, um zu erklären, dass der Satz wahr ist, ist wiederum, ist sozusagen eine Aktion, in der wiederum dieser Satz auftritt. So könnte man es sagen. Nicht? Das ist die Schwierigkeit, die dabei auftritt. Und das ist aber genau der Punkt, wo der Taske genauer hingesehen hat und wo der Taske ist mit einer Konstruktion kommt, die das nachvollziehbar macht. Vorher noch, bevor wir uns genauer ansehen, warum das interessant und nachvollziehbar ist, eine Bemerkung über diese sozusagen aristotelische Sichtweise der Wahrheit. Nicht? Weil die Frage stellt sich jetzt, wenn jemand sagt, also meine Konvention für Wahrheit ist die, dass ein Satz dann wahr ist, wenn er etwas aussagt und es auch so ist, das unterliegt jetzt der Frage, welche Art von Wahrheitsauffassung steckt da dahinter. Und der Taske sagt an ein, zwei Stellen einerseits explizit, dass das die Übereinstimmungstheorie ist, also die Korrespondenztheorie. Der Satz und der Sachverhalt beide auf eine ähnliche Art und Weise formuliert, stimmen eben zusammen und von daher ist durchaus auch mit Textunterlage von Tarski gesagt worden, Tarski formalisiert die Adäquationstheorie. Das, was dahinter, nämlich das, was dahinter steht, damit diese Wahrheitskonvention funktionieren könnte, ist, dass Satz und Wirklichkeit übereinstimmen. Und wenn sie übereinstimmen, dann können wir sagen, dass der Satz wahr ist. Das ist die eine Sichtweise. Die zweite Sichtweise, die ich für die korrektere halte, ist zu sagen, das ist nicht gesagt. Die Frage, unter welchen Umständen wir behaupten können, dass etwas wahr ist, wenn wir mit einem Satz konfrontiert sind, diese Frage ist offen. Wir könnten, das ist mein Beispiel diesbezüglich immer, wenn wir sagen, der Satz, diese Mineralwasserflasche ist hier, ist wahr, genau dann, wenn die genau dann, wenn das, genau dann, wenn es nicht im Widerspruch steht zu irgendwelchen anderen Sätzen, ist auch denkbar. Das heißt, die Kohärenztheorie in dem Fall, wo man sagt, Wahrheit ist die Eigenschaft von Behauptungen in einem widerspruchsfreien System und Wahrheit bezieht sich nicht auf die Wirklichkeit, sondern ist eine Qualität von Sätzen, die wir behaupten können, auch ohne die Wirklichkeit in Betracht zu ziehen. Das ist vertretbar. Das ist jetzt ein bisschen missverständlich. Ich versuche es noch einmal zu formulieren, was ich sagen will. Jemand, der Auffassung ist, Wahrheit besteht darin, dass sich Sätze nicht widersprechen, könnte genauso sagen, die Mineralwasserflasche steht dort, ist wahr dann, wenn die Mineralwasserflasche dort steht, und könnte damit meinen, na, es ist klar, dass die Mineralwasserflasche dort steht, weil der Satz widerspricht keinem anderen Satz. Das ist der Punkt. Also die Begründung, die diese Person bringt, um behaupten zu können, dass die Mineralwasserflasche dort steht, diese Begründung muss nicht unbedingt eine Begründung der Form der Adäquationstheorie sein. Das fällt nur sozusagen als erstes ins Auge, weil wir intuitiv meistens realistisch denken, dass wir die einzige Forderung, die die Wahrheitskonvention stellt, ist, dass wir den Satz, dem wir auf der einen Seite das Prädikat wahr zuschreiben, auf der anderen Seite behaupten können. Ja, wir müssen in der Lage sein, ihn zu behaupten. Wenn ich der Auffassung bin, ich kann diesen Satz behaupten, wenn kein Satz ihm widerspricht. Und das ist der Grund, warum ich ihn behaupte, dann kann ich sagen, die Mineralwasserflasche steht da, deswegen, weil die da steht. Und das heißt, was ist der Sinn von die steht da? Der Sinn von die steht da ist, dass es keinem anderen Satz widerspricht. Das kann eine Deutung sein und muss nicht. Der Sinn von, weil sie genau dann, wenn sie da steht, muss nicht interpretiert werden als, wenn es einen Sachverhalt gibt. Wichtig ist nur, dass ich diesen Satz verwenden kann, um etwas damit zu behaupten, welche Bedingungen immer ich an Behauptungen stelle. Das Resümee dessen, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist das, dass es eine zweite Sicht der Tarski-Konvention gibt, und nach dieser Sicht der Tarski-Konvention geht es nicht um die Formalisierung der Korrespondenztheorie, sondern es geht um etwas, was abstrahiert ist von bestimmten philosophischen Wahrheitstheorien. Tarski sagt es an anderer Stelle genauso auch. Er mischt sich gar nicht ein in die Debatte der Philosophen. Die Debatte der Philosophinnen betrifft die Frage, unter welchen Umständen habe ich das Recht, etwas zu behaupten. Sei es eben sinnliche Wahrnehmung, Korrespondenz, sei es Kohärenz, seien es andere Wahrheitstheorien. Da mischt er sich nicht ein, sondern er sagt nur, wenn du mir diese Konvention gibst, dann kann ich dir für gegebene, definierte Sprachen eine Wahrheitsdefinition geben. Dann kann ich dir die Sache formal auflisten und aufschlüsseln. Das kommt darauf hinaus, dass die wichtige Intervention von Tarskis Wahrheitskonvention darin besteht, dass er das Folgende gemacht hat, dass er gesagt hat, um zu erklären, was der semantische Effekt des Prädikates ist wahr ist, muss ich einen Rahmen angehen. Und diesen Rahmen bestimme ich jetzt so, dass ich sage, auf der einen Seite wird dem Prädikat ist wahr, dass ein Prädikat im phrygischen Sinn ist, mit einer leeren Stelle, ein Satz eingesetzt, die Mineralwasserflasche steht auf dem Tisch, wird eingesetzt in das Prädikat ist wahr, also dieser Satz ist wahr, unter bestimmten Umständen, nämlich unter den Umständen, dass man behaupten kann, die Mineralwasserflasche steht am Tisch, und das ist, heißt auf der anderen Seite dieser Äquivalenz, steht ein Satz, und dieser Satz ist aber kein zitierter Satz, sondern das ist ein Satz, von dem man sozusagen wissen muss, dass er gebraucht ist, mit dem tut man etwas. Der wird nicht zitiert und mit einem Prädikat versehen, sondern der wird verwendet. Für eine Behauptung. Der Satz ist wahr, ist dann, wenn er so und so was sagt, und es ist so. Dieses und es ist so enthält verklausuliert noch einmal die denselben Satz, aber im Modus der Verwendung und nicht im Modus des Zitierens. Das ist die wichtige Konstellation an dieser Stelle. Und das ist der Punkt, wo sich jetzt nun beginnt, formaler ein bisschen abzuzeichnen, was das Verhältnis von Objekt- und Metasprache ist, um es jetzt im taskianischen Sinn zu sagen. Die Objektsprache ist das, wo der Satz herkommt. Das ist die betrachtete Sprache. Das ist das Sinnsystem. Ich bin konfrontiert mit einem Sinnsystem. Ich konfrontiere mich mit dem Sinnsystem in dem Maß, in dem Moment, in dem ich diese Benennung, die Mineralwasserflasche steht am Tisch, als etwas möglicherweise Bedeutsames betrachte. Und diese Objektsprache wird ausgestattet, also ein Ausdruck dieser Objektsprache wird ausgestattet mit einem Prädikat, ist wahr, im Rahmen einer Metasprache, die Bedingungen, die dafür gelten, dass sich dieses Prädikat zuschreiben kann, werden in der Metasprache angegeben und sind in der Metasprache ebenfalls Sätze, aber Sätze, die jetzt verwendet werden und nicht zitiert werden. Das ist der entscheidende Punkt, wo Tarski sozusagen etwas ausgelöst hat. Ich gehe vielleicht hier, also das sollte ich vielleicht kurz zeigen. Dieses Papier, das ich Ihnen da hergestellt habe zur Wahrheitsdefinition, fasst die genannten Features des taskianischen Ansatzes auf eine sehr hilfreiche Art und Weise zusammen, und es fasst das so zusammen, deswegen habe ich es hauptsächlich daher gestellt, wie es im Rahmen der analytischen Philosophie rezipiert worden ist und wie es der Standard des Verständnisses aus der gewöhnlichen sprachtheoretischen Sicht ist. Also wenn Sie englische Literatur dazu lesen, ist das eine gute Einführung, um mal zu wissen, was die standardmäßig mit dem Tarski getan haben. Das gebe ich aber dem Heimgefallen. Was ich Ihnen aber hier eher bringen möchte, weil das sozusagen mehr aus der kontinentalen Sicht ein Zugang zu dem ist, warum der Tarski interessant ist. Also diese formaleren Sachen werde ich in weiterer Folge, wie gesagt, auch nächstes Semester bringen. Aber ich will Ihnen jetzt, um Sie sozusagen zu gewinnen für die Tarski-Betrachtung, mal ein Zitat kurz auslegen, das aus diesem Artikel Grundlegung der wissenschaftlichen Semantik kommt und das deutlich macht, warum das attraktiv sein kann, worum es da geht. Die Schwierigkeit ist die Schwierigkeit der Wahrheitsdefinition, und Tarski sagt das Folgende: Man hatte nicht immer vor Augen, dass die semantischen Begriffe einen relativen Charakter haben, dass sie immer auf eine bestimmte Sprache bezogen werden sollten. Man war sich dessen nicht bewusst, dass die Sprache, über die man spricht, sich mit der Sprache, in der man spricht, keineswegs decken muss. Man hat die Semantik einer Sprache in der Sprache selbst beschrieben und im Allgemeinen, jetzt kommt die Formulierung, die mir sehr gefällt, die ich selbst erst wieder entdeckt habe bei der Vorbereitung für diese Veranstaltung, man hat sich so benommen, als ob die Welt ob in der Welt nur eine einzige Sprache existierte. Das ist von doppelter Hinsicht, von doppelter Seite her ist es eben instruktiv. Einerseits ist es instruktiv als eine Kritik, implizite Kritik am Wittgenstein und am Traktatus und an dieser Stelle an der traditionellen sozusagen philosophisch-metaphysischen Allumfassendheitslehre. Es gibt eine einzige Sprache und in dieser Sprache haben wir jetzt das Problem der Wahrheit und dann kommen wir, das ist nämlich der Hintergrund davon, da kommen wir auf bestimmte Schwierigkeiten mit dem Wahrheitsbegriff, auf Antinomien und auf solche Widersprüche wie der Lügner-Paradoxie. Das heißt, man muss auch in der Logik davon ausgehen, dass man unterschiedliche Sprachen hat. Das, was ich Ihnen am Beispiel Wittgenstein auch schon gezeigt habe, dass man in dem Moment, in dem man Sinnsysteme den Erklärungsdiskursen unterzieht, notgedrungen, eben auch unterschiedliche Sprachperspektiven an die Sache ranbringt. Aber die zweite Sache, die sozusagen auch bei dieser Tarski-Bemerkung wichtig ist und weniger Traktatkritik ist, sondern etwas, woraus man direkt etwas nehmen kann, ich sag's mal ganz ungeschützt, in der interkulturellen Philosophie, ist das, dass man das auch so lesen kann, er hat es nicht wirklich so gemeint, ja, aber man kann es auch so lesen, dass man sagt, diese Hochnäsigkeit, mit der wir der Auffassung sind, dass wir sowieso schon wissen, was wahr ist, weil alle, die mit uns reden und die wir verstehen, dasselbe Verständnis von Wahrheit haben, also dieses Eingeschlossensein in einer Sprache und dem damit impliziten Wahrheitsverständnis, das ist inadäquat. Man benimmt sich so, als ob eine einzige Sprache existieren würde und sieht nicht, dass, um heranzukommen an die Bedeutung des Prädikats wahr, notwendig ist ein Sprachsprung, nicht? Eine Sprachstufung. Das, was ich Ihnen über Objekt- und Metasprache gesagt habe, ist auf die formale, minimalisierte Art und Weise ein Hinweis darauf, dass wir mit dem Prädikat wahr nur umgehen können, wenn wir zwei Sprachen akzeptieren. Wenn wir eine Sprache akzeptieren, für die wir die Aufgabe haben, uns klar zu werden, was sie bedeutet, das heißt eine Sprache, die wir nicht Intus haben, die wir nicht selbstverständlich verstehen, und eine Sprache, die wir sprechen. Das, so sagt das auch nicht, das sind vorausblickende Intuitionen, aber in der Wahrheitskonvention, die der Tarski sagt, ist das im Prinzip schon angelegt. Nicht? Der Knick in der Sprache und vor allem die Bemerkung, dass wir diesen Knick in der Sprache, zwischen Sprachen oder in der Sprache, wie immer, brauchen, um erläutern zu können, was wahr ist. Wir können, was die Bedeutsamkeit von ist wahr, wir können diesen Begriff ist wahr nicht definieren, wenn wir nicht uns einlassen auf die zwei verschiedenen Sprachniveaus. Und das heißt immer auch, wir brauchen fremde Sprachen, um es also ganz ungeschützt und scharf zu sagen. Wir brauchen die fremde Sprachen oder aber zumindest die Fremdheit von Sprache, um erklären zu können, was wir meinen, wenn wir einen Satz für wahr halten. Das steckt an dieser Stelle drinnen. Und das ergibt nun, das eignet sich sozusagen ganz gut zum Semesterausblick, das ergibt nun die Frage, naja, aber wie verhalten sich diese beiden Sprachen zueinander? Wenn ich sage, da gibt es eine Objektsprache, zu der ich mich verhalte, ist das jetzt eine Befremdlichkeit, eine Unverständlichkeit, die nicht zu überwinden ist, oder ist sie zu überwinden, unter welchen Umständen ist sie zu überwinden? das ist nebenbei jetzt, das kann ich zurückkommen, auf das Motiv dessen, dass man sich ein bisschen gefoppt vorkommt. Bei dem Beispiel, die Flasche steht am Tisch, ist wahr, genau dann, wenn die Flasche am Tisch steht. Der Effekt des sich gefoppt Fühlens kommt nämlich daher, dass man dieselbe Sprache spricht, in einem allgemeinen Sinn, dass man in Deutsch, also es klingt so, nicht, wie als ob man in Deutsch eine Definition von wahr in Deutsch geben wollte. Man verwendet die deutsche Sprache, um zu erklären, unter welchen Umständen ein Satz der deutschen Sprache wahr ist. Das ist sozusagen der Effekt des Foppens und der Zirkularität. Was man an dieser Stelle nicht berücksichtigt, darum ist es gerade nicht zirkulär, ist, dass selbst wenn man jetzt bei der deutschen Sprache bleibt, hier eine signifikante Unterschiedenheit auftritt, nämlich auf der einen Seite ist es ein zitierter Satz der deutschen Sprache, also ein von mir weggesetzter Satz der deutschen Sprache, der ist aus der Zirkulation gezogen. Ja? Das ist ein Ausdruck, der Ausdruck könnte auch in der englischen Sprache sein. Als Sprachausdruck ist er mehr oder weniger zufällig in der deutschen Sprache. Es könnte auch heißen, a bottle is on the table. Also dieser Sprachausdruck wird aus der Zirkulation gezogen und er wird korreliert mit einem Sprachausdruck, der nicht aus der Zirkulation gezogen ist, sondern verwendet wird. Und in dem berühmten Beispiel Schnee ist weiß, der Satz Schnee ist weiß ist wahr genau dann, wenn Schnee weiß ist, oder die Flasche steht am Tisch, genau dann ist wahr genau dann, wenn die Flasche am Tisch steht, wird die Frage nach der die Frage nach dem Verhältnis der beiden Sprachen zueinander wird so beantwortet, dass man sagt, okay, das eine ist eine Verwendung der deutschen Sprache und das andere ist ein Zitieren der deutschen Sprache. Darum wird es nicht zirkulär und wird sozusagen legitim, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es sozusagen Sätze der deutschen Sprache gibt, die Leute, die Deutsch können, nicht verstehen, und ich erkläre diesen Satz mit Hilfe eines Satzes der deutschen Sprache. Es muss möglich sein, nicht? Sonst könnten Kinder die deutsche Sprache nicht erlernen, wenn sie nicht in derselben Sprache, in der sie sprechen, erläutert bekämen, was bestimmte Ausdrücke der deutschen Sprache heißen.
Bedeutet dann erklären immer, dass man einen Niveauwechsel innerhalb der Sprache wollte? Also, dass man sich auf eine Metaebene.
Das scheint mir so. Also ich würde sozusagen vorhersagen, erklären, was sicher ist, ist, dass Erklären in diesem Zusammenhang, also das ist nicht das naturwissenschaftliche Erklären, nicht? In diesem Zusammenhang ist Erklären daran gebunden, dass ich etwas als erklärbar betrachte, und indem ich es erkläre, verwende ich eine Sprache. Das, was ich als erklärbar betrachte, das wird unter dieser Perspektive zu etwas Sprachartigem. Nicht? Und von daher würde ich das bejahen, was Sie sagen, nämlich im Erklären steckt der Sprachsprung, der Sprachdualismus. Ich stelle mich beim Erklären, anders kann ich nicht verstehen, was Erklären ist. Ich stelle mich gegenüber von einer Sache auf, die erklärungsbedürftig und erklärungsfähig ist, und unternehme es, das zu erläutern, womit sozusagen die Perspektive, auf die ich hinaus will, jetzt nochmal sehr, sehr schön deutlich wird, weil wenn es so ist, dass Erklärungen das, was sie erklären, zu sprachartigen Phänomenen machen, dann habe ich hier nochmal sehr, sehr schön und sehr greifbar die Frage, wie verhält sich das Sprachartige, das ich da annehme, das Sprachartige im Erklärten, wie verhält sich das zu der Sprache, die ich verwende, um zu erklären? Und der Grund, warum ich an der Stelle sozusagen so darauf insistiere, ist, weil wenn man sich die Sachen ansieht, die ich hier zitiert habe vom Taske, wenn man sich es genau ansieht, kommt man überrascht drauf, das ist auch etwas, worauf ich nicht so klar drauf gekommen bin, kommt man sehr überrascht drauf, dass das gar nicht sehr geklärt ist beim Taske, was das Verhältnis in Wirklichkeit ist. Um es ganz kurz zu sagen, ich habe es hier zitiert, Sie können es nachlesen. An einer Stelle sagt er, die Metasprache, die Objektsprache ist einfach Teil der Metasprache. Wir machen eine Kopie, wir machen einfach eine Kopie der Objektsprache und tun sie in die Metasprache rein. Dann haben wir in der Metasprache eine Kopie der Objektsprache und dann können wir mit Hilfe der Kopie der Objektsprache, die in der Metasprache ist, können wir die Wahrheitsdefinition machen. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Antwort ist die, wenn man es formal sieht, die Metasprache ist einfach eine Erweiterung, das ist eher ähnlich, eine Erweiterung der Objektsprache, indem wir die Objektsprache nehmen und die Objektsprache einbetten in eine weitere Sprache. Und drittens gibt es die Antwort, die kommt auch immer wieder und das ist eigentlich die Standardantwort, wir brauchen in der Metasprache eine Übersetzung der Objektsprache. Wir müssen irgendwie, also auf die Frage des Verhältnisses, weil das Verhältnis müssen wir bestimmen, sonst fällt es auseinander. In der Aktion, in der Metasprache über die Objektsprache zu reden, stellen wir eine Beziehung her zwischen den beiden und diese Beziehung stellen wir her nach der dritten Antwort, indem wir die Objektsprache nicht einfach Objektsprache sein lassen, sondern indem wir für Terme der Objektsprache Übersetzungsäquivalente angeben in der Metasprache. Und das brauchen wir deshalb, das ist intuitiv ziemlich deutlich, weil damit das Wahrheitsprädikat funktioniert, muss die Metasprache verständlich sein für uns. Ich werde nie jemanden erklären können, wie das Wahrheitsprädikat funktioniert, wenn ich mich nicht auf einer Sprachebene, die die Verwendung der Sprache impliziert, mit dieser Person verständige. Und dann muss in der Verwendung dieser Sprache, müssen sozusagen Äquivalente auftreten für das, was in der Objektsprache auftritt. Und das ist eine Frage der Übersetzung. Und hier gibt es Bemerkung, die mir sehr, sehr gut gefällt, die ich vor einiger Zeit ist angesprochen habe, vom Beckermann, da sagt er das Folgende, Taske geht einfach davon aus, dass für jeden Satz der Objektsprache, für die der Wahrheitsbegriff definiert werden soll, eine Übersetzung in der Metasprache bekannt ist. Sie können sich genau anschauen, wie es dann definiert ist. Sie haben für jeden, in dem Moment, in dem Sie für jeden sozusagen für jeden Satz und beziehungsweise jeden nicht logischen Ausdruck eine Übersetzung in der Metasprache haben, dann können Sie die Metasprache einfach verwenden und Sie unterstellen, dass in der Verwendung dasselbe gemeint ist wie in der Objektsprache. Das ist der Link. Warum geht der Taske davon aus? Warum kann er sich das leisten? Weil er letztlich für seine Definition formale Sprachen im Auge hat, für die man das relativ leicht durchführen kann. Also da braucht man noch gar keine Übersetzung, sondern da gibt es eben das mit der Kopie. Da kann man einfach den Formenreichtum, die ganze Syntax der Objektsprache kann man einfach per Definition im Reinen werfen in die Metasprache auch. Das wird allerdings zu einem Problem, wenn wir die Sache anwenden auf etwas, was näher unserem Normalgebrauch steht, weil wir nämlich im Normalgebrauch natürlich nicht davon ausgehen können, dass wir einfach für alles das, was wir erklären wollen, inwiefern es sinnvoll ist, dass man für alles das schon eine Übersetzung in der Metasprache hat. Man könnte sagen, das ist nun wirklich die Petitio Principii. Es geht ja sozusagen darum, eine Erklärung dieser objektsprachlichen Ausdrücke zu finden. Da können wir nicht schon eine Übersetzung in der Metasprache voraussetzen. Und um das ein bisschen plastisch zu machen, gehe ich zum Ende jetzt noch auf diesen Ausdruck hier. Das kann man so, können Sie quasi in die Semesterferien mitnehmen, ist ein bisschen klein geraten. Ich habe das raus fotokopiert aus einem medizinischen Befund, einfach aus einem medizinischen Report heraus gescannt, weil es von der Fragestellung her genau das Ding trifft. Sie haben eine medizinische Objektsprache. In der medizinischen Objektsprache haben Sie Fachausdrücke. Diese Fachausdrücke verstehen Sie nicht, in der Regel. Die Fachausdrücke sind ELA, HB, Antikörper, Quant, IME, / NL, negativ. Ja? Das ist die Art von Sinnsystemen, von denen wir geredet haben. Nehmen wir an, die wissen, wovon sie sprechen. Ja? Dann habe ich die Schwierigkeit, das hier als ein Sinnsystem zu nehmen. Ich will sozusagen verzweifelt genau wissen, was das ist. Ja? Ich habe ein vitales Bedürfnis, das zu interpretieren. Und wie interpretiere ich es? Das ist die TASCII-Konvention in einer Art und Weise. Es steht auch noch Interpretation dabei, freundlicherweise. Derzeit nicht geschützt gegen Hepatitis B. Ja? Das ist jetzt etwas, was wir alle verstehen. Nehme ich an, mein Hepatitis B ist auch ein Fachausdruck. Aber nehmen wir mal an, dass... ist gegeben, dann haben wir hier dieselbe Struktur, von der ich gesprochen habe. Ich habe eine Übersetzung in einer praktizierten Metasprache von einer Objektsprache, die zugegebenerweise ist die Übersetzung verlustvoll. Nicht? Da geht also ganz genau stimmt es nicht, weil man vom Anspruch her natürlich gerne das ausfüllen würde. Nicht? Zwischen dieser Behauptung, nicht geschützt gegen Hepatitis B, und diesem Ausdruck hier, da gibt es einen Unterschied in Detailliertheit. Nicht? Da steckt Inhalt drinnen, der nicht übersetzt wird an dieser Stelle. Aber das Wichtige ist, dass es diese Übersetzung gibt, und der Punkt, warum es mir extra wichtig ist, das jetzt hier zu sagen, ist die Frage, wie ist die medizinische Fachsprache enthalten in der alltagssprachlichen Metasprache, wird an dieser Stelle relativ deutlich. Ja? Ist sie verlustfrei enthalten oder ist sie nicht verlustfrei enthalten? Inwiefern sprechen die beiden hier dieselbe Sprache und inwiefern fällt das auseinander? Inwiefern können sich die Leute, die in dieser Sprache sprechen, verständigen mit den Leuten, die in dieser Sprache verständigen? Also, wie Beckermann mit Recht sagt, TASCII geht einfach davon aus, dass das zu übersetzen, dass das übersetzbar ist. Das ist in der Regel nicht die Voraussetzung, sondern die Voraussetzung ist die, dass man vor der Frage der Übersetzbarkeit steht, um zwei Sprachen auf diese Art und Weise miteinander zu berücksichtigen. Und an der Stelle, damit höre ich jetzt wirklich aus, auf, gerät das Ding in die Quine'sche Problematik von radikaler Übersetzung und gerät in den Bereich, wo wir sozusagen um Wahrheit in konventionellen Zusammenhängen anzusprechen, damit rechnen müssen, dass wir ein problematisches Übersetzungsverhältnis haben, und geht also insofern auch in den Bereich der Hermeneutik hinein, weg von der bloß formalen Betrachtung.